Es gibt eine Anekdote. Man habe in der DDR eine sozialistische Stadt errichtet. Ein wahres Arbeiterparadies. Und in dieser Stadt hat man doch glatt vergessen, dass Menschen eben auch mal sterben müssen. Und so verschlafen, den Friedhof zu planen. In einem Land, in dem man 10 Jahre auf einen Trabi warten musste, ist Bernd Cotré aufgewachsen. Mitten im mythenumwobenen Prenzlauer Berg. Stolz war er, dass er im Kollwitzplatz gewohnt hat, als es dort noch bunt war und das Zentrum der Avantgarde Ostberlins dort lebte. Das Besondere an Bernd Cotré, er war nicht immer im Dienste der Kirche, sondern hat ein ganz normales Leben gelebt. Als Industriearbeiter. In einem Beruf, den es heute so gar nicht mehr gibt. Diakon Cotré ist ein der Welt zugewandter, fröhlicher Mann mit Hosenträgern, der gekonnt schnalzend einsetzt. Aber hört doch selbst Bernd Cotrés Geschichte.
Herzlich willkommen zu Gesichter und Geschichten. Das ist der Podcast des Erzbistums Berlin, wo wir uns mal einzelne Charaktere raussuchen und anschauen, was sie antreibt und was sie in ihrem Leben so erlebt haben. Heute habe ich mir Diakon Bernd Cotré rausgesucht. Diakon Bernd Cotré war in Berlin-Friedrichshain in den nicht mehr ganz so wilden Jahren als Diakon aktiv, unter anderem in der Gefängnisseelsorge. Aber dazu wird er uns wahrscheinlich gleich mehr erzählen. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal ganz vorne an. Erstmal vielleicht, hallo Herr Diakon.
Hallo.
Wie fing denn Ihr Leben so an? Wo sind Sie denn aufgewachsen?
Wie jeder andere Mensch. Ich wurde geboren. Und ich wurde geboren natürlich in der katholischen Entbindungsanstalt Maria Heimsuchung in Pankow.
Ja.
1952. Und wurde auch gleich getauft, weil das damals so üblich war, aus Angst, dass die Kinder, wenn sie gleich nach der Geburt sterben, in die Hölle kommen, hat man sie immer gleich getauft. Ich wurde also
auch noch so.
Wenige Zeit nach der Entbindung gleich getauft. Das habe ich erst daran bemerkt, dass ich, als ich einen Taufschein brauchte, ich bin in der Gemeinde Heilige Familie aufgewachsen, dass die den gar nicht haben, sondern dass der in St. Georg lag, weil die Entbindungsanstalt nach St. Georg gehörte. St. Georg ist in Pankow.
Naja, dann stelle ich mir so vor, der kleine Bernd läuft so durch die Prenzlberger und Friedrichshainer Straßen, erlebt so ein bisschen, was da so in der frühen DDR passiert und irgendwann kommt er, vermute ich mal, in die Kita oder schon in die Schule?
Ich war nicht im Kindergarten. Ich bin dann eben mit 7 Jahren eingeschult worden.
Wissen Sie noch, welche Straße das war? Welche Ecke, damit man sich das Viertel vorstellen kann?
Wo ich gewohnt habe? Mhm. Wichertstraße.
Also eher im Norden.
Ja, das ist also, da ist auch meine Kirche in der Wichertstraße damals, Heilige Familie.
Genau.
Nur 20 Hausnummern weiter.
Ach, so nah sogar. Das ist ja super. Und dann sind Sie da zur Schule gegangen und waren Sie waren Sie ein guter Schüler?
Das hat sich im Laufe der Jahre verändert. Ich war in der ersten Zeit, also erste, zweite Klasse, war ich sehr schüchtern und sehr zurückhaltend. Und ich habe mich gar nicht wohl gefühlt in der Schule, weil ich also ja auch dadurch, dass ich nicht im Kindergarten war, sondern immer von Mutti gut betreut war, hat mir das nicht so. Das hat sich denn, wie gesagt, so nach den ersten 2, 3 Jahren war ich dann angekommen, richtig. Ich musste auch in dieser Zeit die Schule zweimal wechseln, also die ganze Schule ist umgezogen. Also wir haben verschiedene Gebäude gehabt, bis wir dann in der 4. Klasse dann das hatten, wo ich dann bis zum Schluss geblieben bin.
Gibt es das noch?
Die gibt es noch, ja, in der Erich-Weinhardt-Straße. Die hieß damals Schinkelschule. Ob sie heute noch so heißt, weiß ich nicht.
Ich kenne in der Erich-Weinhardt-Straße nur noch das Hauptzollamt, was da irgendwo ist. Ja. Die zieht sich da ein bisschen runter.
Ja, naja. Und dann nachher in der mittleren Schulzeit war ich also sehr gut, ja, muss ich mal. Meine Lehrer waren sehr zufrieden mit mir, aber dann kam das mit der Pubertät.
Ja, schwierig gesagt.
Und da hatte ich dann immer weniger Lust auf Schule und immer weniger Lust auf Lehrer. Mhm. So dass ich dann froh war, dass die Zeit dann zu Ende war und ich den Abschluss wenigstens noch mit 2 so gerade.
Das war dann dieser typische 10. Klasse Abschluss?
Jawohl.
Oder wie hieß das? War das die Polytechnische
Oberschule? Polytechnische Oberschule, ja.
Und naja, dann hat man die Schule ja in der DDR fertig gemacht und ist in der Regel in so eine Handwerksausbildung gegangen.
Ja,
oder?
Ich bin dann Berufsausbildung. Wie gesagt, das war dann noch immer noch die pubertäre Phase. Ich hatte also überhaupt keine Lust, irgendwas zu arbeiten oder zu lernen. Aber ich war ja auch einigermaßen bei Verstand und habe mir also dann gesagt, also irgendwas muss man ja machen. Man muss ja irgendwo von deine Brötchen verdienen und dann muss man sehen, wo man bleibt. Und dann habe ich einfach das erste Beste angenommen, was mir die Berufsberatung da angeboten hat und habe Automateneinrichter gelernt,
so Spielautomaten,
was nichts mit Spielautomaten zu tun hat, sondern mit automatischen Werkzeugmaschinen.
Was waren Sie denn damals für so ein Typ? Also Pubertät stelle ich mir sehr schwierig vor, auch wenn ich in meine eigene Geschichte gucke und mir denke, boah, Schule war jetzt auch nicht so meins und Pubertät war für mich ganz schön schwierig. Was waren Sie da für ein Typ? Waren Sie eher so ein Rebell?
Ach naja, also rebellisch ist man ja schon in dieser Zeit gewesen, wenn man sich aus den abgeforderten gesellschaftlichen Arrangement herausgehalten hat. Also ich war nicht in den Pionieren, ich war nicht in der FDJ, ich habe da an keinen Veranstaltungen teilgenommen, sondern habe stattdessen meine Zeit in der Kirchengemeinde verbracht. Insofern war das dann immer schon eine oppositionelle Haltung, nicht? Keine Jugendweihe, alles das immer.
Waren Sie da argwöhnisch beobachtet von den Mitmenschen?
Ich muss sagen, ich hatte da also zumindest nicht den Eindruck. Kann ja sein, dass man mich beobachtet hat, aber ich habe da also in der Klasse selber war ich da also längst nicht der Einzige, der so ausgerichtet war. Katholisch schon, wir waren nur 2, aber sonst waren noch ein paar Evangelische und auch so, die also eine gewisse Distanz zum abgeforderten sozialistischen Bekenntnis war da also durchaus vertreten. Wenn auch sicherlich nicht von der Mehrheit, aber doch, sagen wir mal, ein Drittel, ein Viertel, die da doch sehr oppositionell waren. Und man hat uns eigentlich nicht getan. Es gab schon Lehrer, die da versucht haben, gegenzuhalten. Und es gab auch andere, die das übersehen haben. Aber es war eigentlich, also ich habe da nicht so das Gefühl gehabt, mich innergroßartig unter Druck setzt. Aber das lag auch daran, weil ich eben auch keinen Ehrgeiz hatte. Ich wollte ja nicht irgendwas werden. Ne? Wer jetzt also eine große Vorstellung hat, was er für eine Karriere machen will, der ist natürlich gezwungen, sich mehr anzupassen.
Da habe ich gerade überlegt und gerechnet. Sie sind 52 geboren, sind mit 7 eingeschult worden, heißt also so 59 rum müssen Sie in die Schule gekommen sein. 63 war Mauerbau.
61.
Sehen Sie? Gut, dass wir diesen Podcast hier machen. 61 war Mauerbau, haben Sie das irgendwie so mitgekriegt? Also da ist man ja in so einem Alter, wo man so langsam Dinge mitbekommt.
Ja, sicher. Also es war natürlich, wir waren zu dieser Zeit verreist. Wir waren im Harz.
Also Sie waren gar nicht da, während es gebaut wurde?
Während die Mauer gebaut wurde, nicht. Wir waren genau über diesen 13. August, waren wir in Wernigerode im Harz und haben da Ferien gemacht. Wir haben das denn dort bei unseren Gasteltern im Fernsehen gesehen. Und ja.
Hatten Sie irgendwie Familie in West-Berlin? Also wurde die Familie so zerrissen, wie man sie oft hörte?
Nein, hatten wir nicht. Aber mein Bruder, der ist 10 Jahre älter als ich, der ist dann noch im Oktober, er war also damals schon 19? Ja, nee, doch 19. Der ist dann im Oktober 61, also als schon die Grenze schon zu war, abgehauen.
Ja.
Da haben wir dann lange Zeit nichts gewusst, was ist. Der war einfach weg. Ne? Keiner wusste, wo er geblieben ist.
Ach, er hat sich auch nicht abgemeldet.
Naja, Familie. Bei uns nicht. Es war also alles ganz geheim und spontan, mehr oder weniger. Und wir haben dann nach 14 Tagen oder so kam dann eine Postkarte von ihm aus Frankfurt damals.
Ja,
Ja, wo er geblieben ist.
Ja.
Und er ging dann zurück nach West-Berlin. Aber damals, so wie hat er uns das erzählt, die wurden dann, die Flüchtlinge erstmal alle nach Amerika, dann wurden sie dann von einem amerikanischen Militär verhört und durchleuchtet und alles.
Das war diese berühmte in Mariendorf, diese Auffangstation oder was?
Ja, das war ja.
Nun gut, dann haben sie ihre Ausbildung zum Automaten-Einrichter gemacht und haben keine Spielautomaten gemacht, sondern Industrieanlagen vermutlich.
Jawohl.
Was hat man da so gemacht? Und also wenn ich mir das so vorstelle, ich versuche mir das ja immer vorzustellen, ich bin ja noch ein junger Hüpfer. In den 60er, 70er Jahren stelle ich mir Maschinen recht rudimentär vor. Da gab es irgendwie nicht so die große Computertechnik. Da war wahrscheinlich noch wirklich Mechanik dahinter. Wie war denn da so der Fokus der Arbeit vielleicht auch?
Also Computertechnik war da nicht drin in unseren Automaten. Das war also alles pneumatisch, hydraulisch. Und wir haben Kugellager produziert. Das war also eine Fließbandfertigung. Da kamen am Anfang kamen die Metallrohre rein und am Ende kamen die Kugellager raus und wurden also an den einzelnen Stationen an den Maschinen bearbeitet. Mehr oder weniger automatisch, zum Teil dann immer noch durch manuelle Eingriffe. Und es war eben die Aufgabe, die Automaten so einzustellen, dass sie also möglichst reibungslos laufen.
Also sie waren quasi mehr so die Erweiterung für die Maschine damals.
Naja, ohne uns läuft die Maschine nicht. Also sie muss ja erstmal eingerichtet werden, damit sie funktioniert. Und muss ja auch umgerechnet werden, weil wir ja immer auch an die Typen wechseln und sowas. Das ist ja nicht immer das gleiche Stück.
Wo war diese Fabrik?
In Lichtenberg.
Lichtenberg. Also ich vermute im Industrieviertel da um die, was ist das, Josef-Orlopp-Straße.
Genau, Josef-Orlopp-Straße war das.
Da gibt es heute noch eine Wurstfabrik. Nun haben Sie ja irgendwann auch eine Familie gegründet. War das auch in der Zeit oder war das später erst?
Das war erst später. Also gut, also was heißt später? Mit 25 habe ich geheiratet.
Ja, für die DDR war das spät, oder?
Ja, es gab also viele, die früher, ja, stimmt schon. Aber so spät war das auch nicht.
Ja? Ich weiß nicht, wenn ich an meine Eltern denke, die waren irgendwie mit 21 quasi fertig.
Man soll es ja nicht übertreiben.
Das ist so ein bisschen ihr Lebensmotto, ne? Man darf es nicht übertreiben.
Ja.
Das gefällt mir. Wollten Sie dann unbedingt Kinder auch haben und die so ein bisschen gegen das System erziehen oder war denen das eigentlich egal, also Schnuppe? Also ich erinnere mich an Frau Tschaika, die hat gesagt, ja, die Kinder müssen so ein bisschen auch gegen das System erzogen werden. Der Weihbischof hat jetzt nur keine Kinder gehabt, aber er meinte immer so, oh, wir wollten hier irgendwie keine Revolution machen, wir wollten nur in Ruhe gelassen werden. Wie war das bei Ihnen?
Ja, sie sollten schon sich abgrenzen von dem System. Das war schon auch, also so wie ich. Ne? Ich habe es ja auch nicht mit der Revolution getrieben, aber ich habe mich also möglichst weit zurückgehalten. Ja.
Das ist jetzt für Sie vielleicht ganz ungewöhnlich, die Fragen, die ich stelle, aber ich bin ja noch sehr jung und unsere Zuhörer sind ja auch noch ein bisschen jünger. Und ich meine, es sind ja fast 30 Jahre her, dass die DDR jetzt nicht mehr existiert und man erkennt es nur noch so aus Hörensagen, im besten Fall von den Eltern, dann häufig gefärbt. Also ich denke da auch manchmal an meine Eltern zurück und an meine Familie. Die haben mir natürlich von früher erzählt und haben das aber in den höchsten Tönen alles gelobt natürlich. Und deshalb ist mir immer ein bisschen wichtig, in diesem Format auch so ein bisschen Zeitgeschichte darzustellen und zu zeigen, wie das ist, um an die Familie anzuknüpfen. Da braucht man in der Regel dann auch eine Wohnung. Und Wohnungen waren in der DDR, so wie ich immer höre, vor allem in Prenzlberg, jetzt ein bisschen Mangelware. Und die in Prenzlberg waren jetzt auch nicht so toll.
Ja, das ist also auf jeden Fall so. Ne? Die Wohnungen waren sicherlich Mangelware. Das sind sie ja heute auch. Zumindest wenn man einen vernünftigen Preis dafür nur bezahlen möchte. Also es war schwierig. Und ich muss sagen, ich habe noch für mich persönlich, also ohne Familie, eine Wohnung bekommen. Das war 1976. Wie haben wir das gemacht? Ein Freund von mir kannte jemanden, der war Hausverwalter.
Ja.
Denn es gab ja auch noch Privathäuser. Die waren ja nicht alle kommunales Eigentum, sondern es gab eben auch noch Privathäuser. Und der war also Verwalter von mehreren Privathäusern. Und an den haben wir uns also gehalten. Und der hat dann eine Wohnung gehabt, die er mir geben wollte. Und er kannte auch beim Wohnungsamt, denn die Versorgung wiederum lief dann wieder übers Wohnungsamt.
Ja, man musste das irgendwie anmelden. Ne?
Ja, und dann hat der, weil er die dort kannte, so wie wir ihn kannten, so kannte er die Frau dort. Und hat er dann zu verstehen gegeben, dass er gerne wollte, dass ich dort einziehen darf. Und dann hat sich das dann so ergeben. Dann habe ich also diese Zuweisung bekommen. Diese Wohnung war, auch in Prenzlauer Berg, war im Hinterhaus, hatte einfache Fenster, war die einzige Wohnung in dem ganzen Treppenaufgang, die eine Innentoilette hatte.
Ui, tatsächlich was Besonderes damals, ne?
Ja, die Zimmer waren 3,60 Meter hoch, der Kachelofen war kaputt. Und der Herd, in der Küche stand auch noch ein Kohlenherd, der war auch nicht in Ordnung. Das mussten wir dann also selber entsorgen. Dann haben wir dafür einen, ich sage mal wir, weil mein Freund, der den kannte, mich da immer unterstützt hat.
Ja.
Dann haben wir einen Ersatzofen besorgen müssen. Den haben wir dann aus einem anderen Haus umgelagert. Das war also ein transportabler Ofen.
Aber der war dann schon mit Gas oder was? Oder auch noch
Nein,
Kohleofen?
Der war auch mit Kohle. Aber das war so ein transportables Gerät, das man also rausnehmen konnte und dann bei mir dann da reinstellen.
Klingt nach einer wilden Zeit.
Das war sau schwer, das Ding. Das ist uns dann auf der Treppe entglitten und die ganze Treppe runtergepoltert.
Oh Gott.
Es hat uns aber niemand angezeigt. Dann haben wir also das da angeschlossen. Man konnte da, wenn es richtig kalt war, 50 Kohlen am Tag verheizen und es war immer noch nicht warm. Ja, ja, das war also meine erste Wohnung.
Und das war dann, wie groß war denn so eine Wohnung damals?
Die war, ich glaube, 27 Quadratmeter.
Ach, auch noch so eine kleine?
Ja.
Ah ja.
Oh, 27, so. Also einen langen Korridor, ein Zimmer, Küche und Toilette.
So. Ja, so ein bisschen wie meine erste Wohnung. Aber also mussten sie da auch irgendwie so Baumittel beantragen oder so? Das war ja auch ein bisschen schwierig da.
Ja, ja, hätte man da noch viel. Ich habe ja dann, außer dass es eben normal renoviert wurde, also angestrichen und tapeziert und eben die Sachen mit dem Öfen und dem Herd, haben wir da nicht weiter gemacht. Und den Ofen haben wir geklaut und den Herd hat der Vermieter gestellt.
Und noch eine ganz dumme Frage: Wie war denn das mit dem Heißwasser in der Dusche?
Was für eine Dusche?
Okay. Also wenn Sie hier sagen Kohlenofen und so, also da stellt sich mir ja die Frage, wie kriegt man denn heißes Wasser für irgendwas?
Nicht. Musst du auf dem Herd heizen.
Also so mit Badezuber oder wie lief das ab?
Ja, also ich habe in der Wohnung nicht gebadet. Ich habe im Betrieb gebadet.
Ach so, ich verstehe. Okay. Aber so eine Einzimmerwohnung mit 27 Quadratmeter und zwei Kohleöfen ist ja dann irgendwie ein bisschen klein, wenn man eine Familie gründen will.
Ja, dafür war das dann nicht. Ja.
Und dann müssen sie ja umgezogen sein.
Naja, im Prinzip schon. Meine Frau hatte auch eine Einzimmerwohnung.
Ah.
Die war etwas größer. Die war im vierten Stock, also im Gegensatz zu mir, ich war im Erdgeschoss, ne? Und die war im vierten Stock und die hatte so ein kleines, Zimmer kann man kaum sagen, so eine Kammer.
Ja.
Noch dazu war also da ein bisschen besser ausgestattet. Also geheizt werden musste auch mit Kohle, aber es war soweit alles in Ordnung.
Aber auch im Prenzlberg.
Ja, die hatte sie also auch nur mit ewigen Nachfragen im Wohnungsamt und mit einem ärztlichen Attest und mit solchen und betrieblichen Schreiben, dass man unbedingt wegen der enormen Arbeitsbelastung einer eigenen Wohnung und so eine Sachen hat sie die bekommen. Und dann haben wir im Prinzip in dieser Wohnung gewohnt, in ihrer. Meine hatte ich ja weiter. Wir haben dann immer versucht, die zu tauschen, also zwei Wohnungen gegen eine größere.
Ja.
Aber es gab da keinen. Also erstmal gab es so gut wie gar keinen, der sich darauf gemeldet hat. Zwei oder drei Leute. Und die haben dann, als sie das dann gesehen haben, auch abgewinkt und gesagt, nee, also so wollen wir es dann doch nicht. Und dann haben wir das erste Kind dann schon gehabt, nicht? Das war also alles in dieser Wohnung, auch ohne
Bad. In einer Einzimmerwohnung. Ohne Bad. Einzimmerwohnung ohne Bad mit ersten Kind schon.
Ja. Ja. Und dann hat sich wieder die Beziehung innerhalb der katholischen Kirche bewährt.
Ja.
Eine alte Bekannte meiner Frau aus ihrer Gemeinde, die hat uns dann mitgeteilt, ach, da gibt's doch, bei mir im Haus steht eine Drei-Zimmer-Wohnung schon so lange leer, da müsst ihr euch doch mal drum kümmern. Daraufhin haben wir dann entsprechend diese beim Wohnungsamt das beantragt. Die haben dann gesagt, das stimmt nicht, die Wohnung steht gar nicht leer, die ist längst vermietet und das stimmte aber nicht, die war nicht vermietet. Also mit einigem Hin und Her haben sie uns dann, dann war auch das zweite Kind im Anrollen, da haben sie uns dann diese Wohnung zugestoßen, in der wir heute noch wohnen.
Welche Ecke ist das?
Das ist am Kollwitzplatz.
Ach, am Kollwitzplatz auch noch, da wo ja quasi die wilden 70er und 80er der DDR stattfanden.
Ja, ja.
Wie war denn da so das Lebensgefühl am, ich sag mal, am Kollwitzplatz der 70er?
Gut, das hat mir sehr gut gefallen. Wir waren ja praktisch, ja, sowas wie Hausbesetzer.
Ach, auch?
Ja, also es war so, dass zum 750-Jahr-Feier unsere Straße saniert werden soll, wurde sie ja auch, also saniert werden sollte. Und dazu sollten wir alle raus aus dem Haus.
Also für alle, die da
wohnen. Ne? Also, naja, überhaupt. Es musste alles neu gemacht werden. Und da haben wir uns also alle verweigert, das ganze Haus.
Ja.
Konnten da noch drin bleiben.
Ja.
Was natürlich sich nachteilig ausgewirkt hat, weil die Bauarbeiten ja trotzdem durchgeführt wurden.
Ja.
Und man dann also ein ziemlich unerfreuliches Dasein geführt hat in der Zeit der Arbeiten.
Wie lange war so? Wie lange ging so eine Haussanierung?
War also ein halbes Jahr.
Nur lange Zeit.
Ja, es ging also war von der, wenn man so rückblickend sagt, ist das ja nicht so tragisch, aber wenn man dann, wenn sie einem dann die Dielen rausnehmen oder sowas, das ist dann schon belastend.
Aber nochmal zu diesem Lebensgefühl. Also der Kollwitzplatz ist ja so legendär gewesen. Heute ist er bekannt für seinen tollen Ökomarkt und Little Schwabylon, wie man so schön sagt. Aber damals war das ja vermutlich noch nicht so. Aber es war ja schon so ein Zentrum der Alternativkultur, kann man das so sagen?
Ja,
also ich habe da ja nicht gelebt, deshalb frage ich Sie.
So empfunden, ja. Das war schon, man hat sich auch besonders gefühlt, wenn man da gewöhnt hat. Also ich zumindest. Ich habe schon also mit Stolz gesagt, wo ich herkomme.
Und wie haben da die Leute reagiert drauf? So, oh,
na, in der Kollwitzplatz? Man sucht sich ja seine Leute immer aus, seine Bekannten, nicht?
Ja.
Die haben das natürlich dann auch gut gefunden, aber andere hätten da vielleicht anders reagiert. Weiß ich nicht.
Und war das wirklich so die Künstlerszene der DDR, dass sie da gewohnt hat, oder ist es Legende?
Naja, mag schon sein. Also bei uns im Haus hat zum Beispiel waren Schauspieler, frage mich bloß nicht mehr, wie die heißen oder hießen. Das war schon auffällig. Die haben unter uns gewohnt.
Ja. Ja, also. Ich höre immer sowas. Also ich bin ein bisschen angetan vom Kollwitzplatz, muss ich es jetzt sagen. Deshalb verzeihen Sie mein vieles Nachfragen. Was man immer so hört, sind so rauschende Feste, jede Nacht in der Kneipe durchbringen, am besten irgendwie mit lauter Rockmusik, die sonst überall verpönt war.
Gab ja gar keine Kneipen, in denen man das hätte machen können.
Ach, die gab's gar nicht.
Also, das, was wir jetzt war ja, sind ja alle in der Regel Nachwendegaststätten gewesen. Bei uns gab's natürlich eine. Ne? Ja. Die hat früh um 6 aufgemacht und hat abends um 6 wieder zugemacht.
Ach so.
Das war auch sehr originell. Da hat man also Hinz und Kunz getroffen. Alle, die Kohlenträger, den Schornsteinfeger, alle, die haben da. Und dann im Zuge der Sanierung hat man dann so eine, einige eingerichtet. 1900 zum Beispiel. Die ist jetzt zu, aber die gibt's, also die hat die Wendezeit überstanden. Ja, die ist damals eingerichtet worden, weil man eben diesen kleinen Straßenzug so im Stil der Jahrhundertwende erneuert hat. Da gab's dann auch noch ein Café, was also auch so richtig wie
das auf der Ecke
Wiener Café sein sollte, gibt's auch nicht mehr.
Aber das ist das, was gegenüber von 1900 war?
Nee. Das war ein Stück weiter, das ist dann nicht. Und so ein paar Geschäfte, so ein Gemüseladen und ein Fleischer, so, was alles so ein bisschen auf alt gemacht wurde.
Ansonsten, also vielleicht zur Information für die Hörer.
Wir reden über die Husemannstraße. Das ist die man.
Ach, das ist schon die Husemannstraße.
Die man saniert hat, ja.
1900 wurde gegründet und gab's da auch schon dieses tolle Essen von damals. Also ich denke da vor allem ans Berliner Schnitzel.
Ja, das war das Standardessen, was wir dann, also etwas bessere Gastronomie war dann, aber es war also ein ungewöhnliches.
Nicht ungewöhnliche?
Nee. Also keine Spezialitäten oder.
Ach so, na, ich finde Berliner Schnitzel ist schon ganz schön speziell.
Wieso?
Naja, so Kuhäuter kriegt man nicht überall, ne?
Ach so, nee. Also kann ich mich nicht erinnern. Kuhäuter habe ich nicht gegessen.
Aber das gibt's im 19. Das ist eine Frage. Ich habe das
ja, da, jetzt nicht mehr. Jetzt gibt's da gar nichts.
Ja, jetzt ist es zu, ja, das stimmt. Aber Kuhäuter habe ich da mal ganz gerne gegessen. Ich fand das sehr skurril am Anfang, aber es ist irgendwie lecker. Müssen wir probieren. Heißt Berliner Schnitzel, habe ich gelernt.
Ja, habe ich auch, wenn ich das jetzt.
Ah. Naja gut, also sie haben da gewohnt, ihre Familie war da anscheinend auch ganz glücklich und sie hatten da eine ganz vernünftige Wohnung, die sie dann nicht getauscht gekriegt haben, sondern ich sag mal gemauschelt gekriegt haben.
Ja, und zumindest haben wir ja festgestellt, dass die also leer stand und das sollte ja nicht sein, das gibt's denn sowas, nicht?
Ja.
Das ist ja Vergeudung von Volksvermögen, wenn die leer steht, also.
War das, also, wie sah so das Leben in dem Haus dann aus? War da eine gute Nachbarschaft, wo man die Türen nicht abgeschlossen hat? Ich gehe so ein bisschen mal die Klischees durch, die ich von Prenzlberg
gesehen habe. Ja, also wir haben uns mit unseren Nachbarn sehr gut verstanden. Wir hatten im ersten Stock wohnten zwei alte Damen, also damals schon ganz alte Damen. Beide hießen Krause.
Ach.
Der einen hatte früher das Haus gehört.
Ah.
Die waren sehr, also wir haben uns alle, die damals da wohnten, es sind also 10 Parteien, ne?
Mhm.
Gut miteinander verstanden, ohne dass wir nur ständig irgendwelche gemeinsamen Veranstaltungen gemacht hätten. Aber es war ein sehr gutes Miteinander. Von den Leuten gibt es heute keinen mehr in dem Haus, da sind wir die Einzigen.
Haben Sie mal die goldene Hausnummer gekriegt?
Nee, nicht, dass ich wüsste, dass ich mich erinnere, nee, ich glaube nicht.
Das war ja irgendwie so ein Ding in der
Nähe, ne? Da musste sich ja natürlich dann das Haus auch als sozialistisches Kollektiv bewähren.
Ja.
Und das war ja nicht so doll bei uns. Wir waren ja da nicht so. Ich kann mich erinnern, dass einmal zu einer, zum 1. Mai oder zu irgendeinem anderen wichtigen Termin, wurde überall ja geflaggt, ne, wurden ja Fahnen rausgehangen.
Ist das so?
War damals in der DDR, war das denn so. Und bei uns im Haus hatte die Frau Krause unten auch eine schwarz-rot-goldene Fahne rausgehangen, aber ohne Emblem.
Okay. Und dann gab es Gefängnisstrafe drauf, oder was?
Nö, ist nicht später passiert. Also nicht, dass ich wüsste, man hat ja nicht getan, dann wäre sie ja, hätte man das ja gemerkt. Aber die musste dann weg. Also die musste sie wieder rinnehmen oder so. Na, wahrscheinlich werden sie gesagt haben, ach, die alte da, wie gesagt, die waren ja um die 90, also da haben sie dann auch gesagt.
Ja, 1. Mai war schon so ein Ding in der DDR, ne? Das war wichtig, dass man da mitgemacht hat, oder?
Ja, das geht dann immer über die Betriebe oder über die Schulen, sollten immer alle möglichst geschlossen antreten zum 1. Mai, zum 7. Oktober und zu ähnlichen wichtigen
Anlässen. Wie waren das überhaupt? Also Sie sprachen gerade die Betriebe an. Also ich vermute, Sie haben nicht mit Ihrer Frau im selben Betrieb gearbeitet. Nee. Was hat Ihre Frau gemacht, wenn ich fragen darf?
Die hat im Zentralen Geologischen Institut gearbeitet.
Okay, wo war das?
Das ist Invalidenstraße. Da ist jetzt das Verkehrsministerium drin.
Ach, das Ding.
Ja.
Ah. Wie hat man das da gemacht? Also ich stelle mir das vor, dass man da so vielleicht sogar, heute würde man sagen, bundeseinheitlich, wie hat man damals gesagt, landesweit einheitliche Arbeitszeiten hatte. Irgendwie um 7 wird angefangen und dann um, keine Ahnung, um 5.
Ja, ich denke, das war ziemlich einheitlich. Wir haben immer, also angestellte Büros haben immer um 7 angefangen und dann 3/4 Stunde Pause. 3/4 Stunde arbeiten.
Ich habe immer so dieses geflügelte Wort gehört, dass die, was heißt geflügelte Wort? Ich habe immer gehört, dass in der DDR unter anderem Kultur sehr früh angefangen hat, dass Theaterbesuche dann so um 17, 18 Uhr schon anfingen, dann um 8 fertig waren, weil man so früh anfangen muss. Stimmt das?
Also, muss ich ehrlich sagen, kann ich mich nicht erinnern. Also, das mag schon, ist mir nicht so auffällig. Also, wir sind schon, also Theater eigentlich auch bis normal, also so wie heute auch, denke ich, um 19 Uhr, 20 Uhr und dann.
Ja.
Ich meine, es gab sicherlich auch frühere Vorstellungen, aber ist mir nicht so.
Und wie war das mit den Kindern? Die waren dann in der Schule den ganzen Tag und sie waren bei der Arbeit und dann waren die Kinder vermutlich so nach der Schule, waren die im Hort oder wurden die nach Hause geschickt?
Nee, meine nicht.
Nicht? Warum nicht?
Weil wir sie nicht zu sehr der Beeinflussung aussetzen wollten. Ich selber war ja auch nicht im Hort, ich bin ja auch immer nach Hause. Und das war auch einfacher, weil meine Mutter ja nicht gearbeitet hat.
Ja, aber ihre Frau hat ja gearbeitet.
Ja, und das ging dann aber auch, nicht? Ja. Weil die Oma gleich um die Ecke gewohnt hat.
Ach so, aber hätte die Oma da nicht gewohnt, dann wäre es Schlüsselkind gewesen, oder wäre nicht möglich.
Ja, dann hätten wir uns was überlegen müssen. Hat ja auch Arbeitszeit verändern können, das weiß ich auch nicht. Mhm.
Gut, dann haben wir die 70er, glaube ich, durch, oder?
Das ist gut, ja.
Die 70er durch?
Ja.
Hatten Sie eigentlich ein Auto?
1985 habe ich dann ein Auto. Eigentlich wollte ich immer gar keins haben. Warum der auslösende nicht? Moment war die Schlaganfälle meiner Mutter. Weil ich dachte, wenn sie jetzt noch, also sie hat sich dann wieder erholt, aber es war eben dann schwierig für sie mit dem Laufen und sowas. Und da habe ich gedacht, das ist doch günstig, wenn wir, können wir sie mal fahren und sowas. Und dann haben wir also einen gebrauchten, 10 Jahre alten Trabant gekauft.
Wenn der gebraucht war, musste man dann da auch warten oder hat man den gleich?
Ja, das hat man ja dann privat also von jemandem gekauft, ja.
Also hätte sein können, dass man es irgendwie zentral auch kaufen musste oder so. Hatten Sie ein Telefon?
Das hat immer so der Running Gag. Das war also, weiß ich nicht, welchem Umstand wir das zu verdanken haben. Es ging relativ schnell. Es war ja auch erst in den 80er Jahren, aber.
Ach, so spät?
Ja, ja. Da hat dann jemand, weiß ich nicht wer und wann, die glorreiche Idee gehabt in der DDR, dass man doch auf einen Anschluss, also auf eine, auf einen Anschluss auch zwei Nummern legen könnte. Ja. Dann konnte man natürlich, konnte immer nur einer telefonieren. Man wusste auch nicht, wer der andere war. Aber wann hatten wir praktisch über Nacht die Anzahl der Telefonanschlüsse verdoppeln können, weil man einfach jede Nummer, also nicht jede Nummer, aber jeden Anschluss zweimal vergeben hat.
Okay.
Ja. Und wir haben das durch Zufall rausbekommen, dass zufällig unsere Nachbarin unser Partner war.
Ach so, und dann hat das Telefon einfach funktioniert und konnte also ranstecken oder wie?
Das Telefon ging, ja, man konnte dann also einer konnte telefonieren. Wenn ich telefoniert habe, konnte meine Nachbarin nicht telefonieren, weil der Anschluss ja dann besetzt war.
Ach so, aber die konnte auch nicht mithören.
Nee.
Okay.
Das war dann noch extra wahrscheinlich mit dem Mithören.
Das war extra, ja. Das ist okay, da habe ich gar nicht dran gedacht.
Ja.
Na gut, aber warum wollten Sie eigentlich kein Auto haben?
Naja, weil ich ja ökologisch eingestellt war.
Ach, Sie waren ökologisch.
Ja, wo man mir das nicht ansieht, hatte ich sogar mal die Idee, Vegetarier zu werden. Aber es ist schon ewig her.
Woran lag's?
Schmeckt einfach nicht.
Okay. Und dann gab es da auch schon so Bioläden in Prenzlberg.
Nee, irgendwie. Da musste man sich schon was einfallen lassen. Deswegen komme ich ja darauf, weil ich mir damals eine Zusammenstellung von vegetarischen Rezepten gemacht habe.
Ah.
Aber darüber hinaus bin ich da nicht gekommen in diesem Bemühen. Dann habe ich das alles wieder sein lassen.
Weil es einfach die Produkte nicht gab, oder
wie? Da muss man sich kümmern. Es gibt alles. Man muss nur wissen, wo und wann und wie viel. Und
aber da hätte Ihnen das Auto dann ja auch geholfen.
Ja, aber wie gesagt, ich habe das dann nicht wirklich konsequent verfolgt, diese Sache, sondern das war so ein, mal so ein...
Eine flitze Idee.
Ja, ja.
Verstehe. Und Ihre Kinder müssen dann ja irgendwann auch so ein bisschen flügge geworden sein, oder? Haben die Abitur gemacht? Durften die Abitur machen?
Aber da war das ja schon alles vorbei. Das war ja schon nach der Wende dann.
Wann sind die Kinder geboren, nur für mich?
78 und 80.
Ach so, ja gut, dann war tatsächlich schon vorbei, ne? Und die 80er, da ist dann wie so oft nichts passiert, oder wie? Bei Ihnen? Nichts dollet.
Nö. Also so nicht. Wir hatten diese ganze Sanierungsphase da in der Husemannstraße. Das war ja damals in den 80er Jahren.
Das ist so ein bisschen hier der Running Gag, wenn ich Leute aus der guten alten DDR-Zeit immer frage, dann erzählen die mir immer Dinge aus den 60ern, aus den 70ern, da ist mal viel passiert und da haben sie das gemacht und jenes, haben sich Baumittel besorgt und die 80er waren dann irgendwie immer unspektakulär. Das war dann immer, ja, wir dachten, das bleibt jetzt alles so und irgendwie lohnt sich nicht mehr und...
Naja, also man hatte zumindest, ja, ich hatte das Gefühl, es würde sich zum Positiven verändern. Ne? Man konnte ja dann mal nach dem Westen fahren. Ich konnte zum Beispiel meinen Bruder mal besuchen fahren. Ne? Dann zu seinem Geburtstag.
Ach,
und so hat man, habe ich mir dann so eingebildet, das würde sich schon langsam, aber stetig verbessern, dass man da ein wenig mehr Freiraum hat. Man hat sich auch nicht so gegängelt gefühlt. Ich denke, in den in den 50er, da kann ich mich ja nicht dran erinnern, aber da war der Druck sicherlich von staatlicher Stelle viel stärker. Ne? Da hat man dann, ist man auch rigoroser vorgegangen. Und in den 80ern fand ich das ziemlich entspannt. Man konnte auch, also zumindest, weiß ich nicht, vielleicht bin ich immer an die richtigen Leute geraten, aber man konnte also auch überall politische Witze erzählen, dass ohne nichts passiert. Also im Betrieb und überall, war alles mehr oder weniger harmlos.
Also
zumindest ist da nichts passiert bei mir.
Okay. Lief es dann schon unter diesem Stichpunkt Sozialismus mit menschlichem Antlitz?
Ja, naja, also eigentlich, also es gab ja da in dem Sinne nicht so, keine Kampagne, aber ich habe das so empfunden, dass es besser wurde. Und als es dann zum Schluss dann mit dem neuen Forum und so, dass man dann, dachte ich, na siehst du, jetzt geht das hier sowieso zu Ende mit der DDR, wobei ich noch nicht an Wiedervereinigung gedacht habe, aber dass sich also da das alles, die Verhältnisse doch stark ändern mit Perestroika und so was.
Ja, da waren sie dann ja im Prinzip in Prenzlberg auch mittendrin. Eine Umweltbibliothek war nicht weit, ja. Gethsemane in der Kirche. Erzählen Sie mal ein bisschen was von da. Also finde ich sehr interessant, diese Vorstellung. Ich höre das immer nur so, weiß ich nicht, aus dem Fernsehen, aber mal so aus erster Hand quasi hören. Was war das für eine Zeit? Wie hat man sich da vielleicht gefühlt? War man da vielleicht noch stolzer, aus dem Prenzlberg zu kommen? Oder?
Ja, das war ich ja sowieso schon. Also insofern war das ja kaum noch steigerungsfähig.
Ja.
Ja, also es war einfach das Gefühl, obwohl ich eben diesen radikalen Umschwung, wie er dann eben sich tatsächlich vollzogen hat, nicht vorausgesehen habe oder so auch und die auch nicht geahnt habe. Aber ich hatte wirklich den Eindruck, das wird sich hier ändern. Es bleibt nicht mehr so und dass es relativ friedfertig abgeht. Wobei natürlich immer so ein bisschen Angst da schon noch immer noch war. Das könnte ja auch entgleiten, aber da die große Sowjetunion ja auch sich da sehr zurückgehalten hat damals, da dachte man, naja, wenn sie die nicht im Rücken haben, dann trauen sie sich auch nicht.
Was waren denn konkret so die Ängste?
Naja, das, also wenn es eben zu die Partei und Staatsführung sich zu sehr unter Druck gesetzt fühlt, dass sie dann eben militärisch vorgehen. Ne?
Ach, tatsächlich so.
Das ist ja, oder eben mit sehr starken Repressionen. Ne? War ja, wie im Nachhinein ja erfahren habe, ja auch durchaus geplant, dass sie da also, weiß ich, Verhaftungswellen und Erziehungslager und alles sowas schon geplant hatten.
Ach ja.
Aber so, es war das Gefühl, man kann sich mehr erlauben und je mehr wir uns erlauben, je mehr wird uns auch erlaubt und irgendwann wird es dann sich wirklich zum Positiven entwickeln.
Aber haben Sie da mitgemacht bei der Umweltbibliothek und Neues Forum und wie die?
Naja, was heißt mitgemacht? Ich war da ein paar Mal, aber eigentlich als, wie sagt man, als Kunde, also da was ausleihen und was informieren und sowas.
Ja. Ne? Ah ja, die Umweltbibliothek war tatsächlich auch eine Bibliothek. Ne?
Ja.
Hat man heute immer nicht so auf dem Schirm. Man glaubt immer, das war irgendwie nur so das Codewort.
Weil das war ja auch, ich habe ja gesagt, also Ökologie und so, das hat mich ja durchaus interessiert und da hat man also dann eben Informationen bekommen, wo man sich an den Kopf gefasst hat und gesagt, Mensch, was, und das stimmt ja auch, wenn man dann sich ein eigenes Bild gemacht hat, man gesehen, wie es denn wirklich aussieht. Ne?
Wie hat man sich denn da ein eigenes Bild gemacht?
Naja,
man
also
kann da ja
man
nicht ist, einfach reinschauen.
Ich weiß nicht, man fährt ja sonst so blind durch die Gegend manchmal, aber wenn man gelesen hat, also Bitterfeld, das ist jetzt alles so ganz traurig. Und wenn man denn da wirklich hingefahren ist, dann hat man das auch gesehen. Wenn man sonst mit dem Zug durchgefahren ist, hat man das ja nicht so zur Kenntnis genommen. Aber wenn man vorher was gelesen hat, sagt man, Mensch, guck mal, das ist alles so dreckig hier. Ist ja wirklich wahr, man kriegt ja hier kaum Luft oder so, ne? Also mir zumindest wird es denn bewusster, wenn ich darauf gestoßen werde, ne?
Ja, klar.
Ja, und da war das schon sehr geholfen.
Ja. Und Ihre Frau hat da mitgemacht oder war sie eher so bange?
Ja, wir waren da immer so ziemlich ein Herz und eine Seele.
So wie es sein soll in einer guten Ehe, oder?
Ah ja. Man muss nicht immer in einer Meinung sein. Das ist ja auch langweilig, denn man muss schon auch ein bisschen sich unterscheiden.
Ja.
Aber in den wesentlichen Dingen sollte man übereinstimmen.
Stimmt.
Man muss als Paar nicht immer einer Meinung sein. So Diakon Cotrés Sicht. Wie seht ihr Hörer das? Schreibt das sowie Anregungen zur Sendung, Lob oder Kritik doch mal in die sozialen Medien. Postet eure Ansichten und Ideen. Möglicherweise gefällt euch diese Episode und der Kanal ja auch. Dann könnt ihr zum Beispiel bei Apple Podcasts, das ist das, was früher iTunes hieß, oder auch in anderen Verzeichnissen ein paar Sternchen vergeben. Vielleicht schreibt ihr ja sogar eine kurze Rezension. Ja, Gesichter und Geschichten, Diakon Cotrés. Ich würde nun in die 90er mal schauen. Ne? Die 80er sind vorbei. Umweltforum, ist mehr oder weniger Geschichte oder zumindest zu Geschichte geworden. Jetzt sind wir in den 90ern. Da war in der DDR das Problem, dass da die ganzen westdeutschen Investoren kamen, die Firmen für eine Mark aufgekauft haben und dann da irgendwie, Verwüstung hinterlassen haben. War das bei Ihnen auch so?
So würde ich das nicht sagen. Also es ist ja, für mich war also dann der Wechsel von 89 zu 90 sicherlich ein ganz entscheidender Einschnitt. Die Situation war ja dann nach dem 9. November in den Betrieben sehr schwierig. Mhm. Und es ging darum, sich neu zu orientieren. Ich bin dann in die Rolle des Betriebsratsvorsitzenden gekommen. Und zwar wie die Jungfrau zum Kind, wie man so schön sagt. Ja. Wir saßen also im Betrieb zusammen, meine Kolleginnen und Kollegen. Und im Januar sollte also da ein neuer Vertreter der Belegschaft, gewählt werden. Ne? Die alte Führungselite war ja weg, der Parteisekretär und der Gewerkschaftsvorsitzende, die waren verschwunden.
Aus dem Betrieb,
also
es gab einen Parteisekretär im Betrieb.
Und einen Gewerkschaftsvorsitzenden und die waren beide weg. Mhm. So, der Betriebsdirektor war noch da, der Betrieb existierte ja auch, hat ja auch gearbeitet weiter. Und einer meiner Kollegen sagte, Mensch, mach du doch das. Ich sage, na selbstverständlich, was soll ich denn sonst machen? Das war also einfach nur so dahin geplappert.
Ja.
Und ehe ich mich versehe, stand ich auf der Wahlliste. Weil er das dann nämlich gleich so inszeniert hatte, dass ich da drauf stand. Und dann waren wir zwei Kandidaten und der andere hat seine Kandidatur zurückgezogen. Und dann wurde ich also nach guter alter DDR-Manier als einziger Kandidat, auch als einziger gewählt. Und dann musste ich dann die Auseinandersetzungen der Belegschaft mit der Betriebsleitung, die ja immer noch die alte war, bis auf Parteisekretär und Gewerkschaft, die waren weg, musste das dann austragen. Wir hatten ja dann ein Gremium, was ja noch nicht Betriebsrat hieß, dann musste ich also dem Betriebsdirektor das Misstrauen aussprechen, nach einiger Zeit, nicht gleich den ersten Tag, aber wir waren eine Weile. Und dann ist der auch abgetreten.
Also es gab schon so ein bisschen böses Blut.
Ja, und dann gab es dann das Problem, dass ja so ein Betrieb nicht funktioniert, wenn da keiner ist, der da was zu sagen hat. So mit der Anarchie war das nicht so einfach.
Ach so, das war tatsächlich erklärtes Ziel, oder was?
Naja, nee, es war das Ziel, den Alten müssen weg. Das war das Ziel. Und nun war der weg. Aber nun war ja, wie soll das weitergehen? Also musste einer das machen. Den Betrieb leiten. Und die anderen, nächst niedrigeren Direktoren im Betrieb, die haben alle gesagt, also wir nicht. So. Und es muss ja auch jemand sein, der auch das notwendige Fachwissen hat. Man kann ja nicht irgendjemanden da hinsetzen. Letztendlich hat sich der technische Direktor dann doch breitschlagen lassen, indem er gesagt hat, in meinem Herzen war ich schon immer Sozialdemokrat.
Okay.
mit diesem Spruch kann ich mich gut erinnern. So, dann war er der neue Betriebsdirektor. Mhm. Und dann ging es um die Privatisierung. Und wir waren, wie gesagt, eine Kugellagerfabrik. Und nun ging es darum, wer ihr Interesse hat und wer diesen Laden übernimmt. Die Treuhand musste sich ja um solche Dinge kümmern. Da mussten wir also dann, oder bin ich dann von der Belegschaft entsprechend beauftragt worden, bei der Treuhand ein bisschen Nachdruck zu machen.
Die Treuhand war so die Verwaltungsgesellschaft für die DDR.
Ja, die sollte die, die sollte die Betriebe privatisieren. So einfach.
Kann man abwickeln sagen?
Naja, eigentlich, eigentlich sollten sie privatisiert werden. Sie sollten ja nicht. Das war eigentlich. Ja, da habe ich mir dann einen Gesprächstermin da organisiert, indem ich da hingegangen bin, nicht alleine, sind ja immer, gehen immer noch mehr mit. Und dann haben die gesagt, ja, da müssen wir mal sehen. Und dann habe ich gesagt, also wissen Sie, Sie können, das ging eben damals noch, habe ich gesagt, wissen Sie, Sie können uns jetzt natürlich hier wegschicken und vertrösten, aber dann kommen wir hier morgen mit der Belegschaft und schmeißen wir Ihnen hier die Scheiben ein. Also, und schon hatten wir einen Termin und konnten unsere Wünsche und Vorstellungen vorbringen, denen sogar entsprochen wurde.
Ja, ja. Unter waren den das für Interessenten
für unseren Betrieb gab es also SKF, schwedische Kugelhagelfabrik, es gab eine japanische Firma und es gab FAG Kugelfischer Schweinfurt. Und wir haben gesagt, der Laden gehörte früher vor dem Krieg zu Schweinfurt, da möchten wir wieder hin. Und dem wurde auch entsprochen. Es ging auch recht gut, muss ich sagen, mit der Übernahme. War alles relativ ordentlich. Aber, wie wir ja vielleicht aus der Geschichte wissen, konnte die Sowjetunion nicht mehr lange bestehen. Und das war eigentlich unser Markt, für den wir produziert haben.
Ach so.
Ja. Und als dann die Sowjetunion weg war, und dann hat Kugelfischer gesagt, ja, das weiß ich gar nicht, was ich mit euch noch machen soll. Kann ja eure Kugellager nicht auf den roten Platz kippen. Ja. Dann ging es also ein paar Monate oder einige Zeit noch hin und her. Wir waren ja DDR-weit 7 oder 8 Betriebe, die da alle dazugehörten. Wurden erst 3 geschlossen, denn zu guter Letzt fast alle, blieb bloß noch ein kleiner Rest in Leipzig übrig. Ansonsten wurde alles dicht gemacht. Und das war natürlich dann sehr schwierig. Wir hatten dann praktisch nur noch die Aufgabe, einen erträglichen Sozialplan zu erarbeiten für die Belegschaft. Wir haben also die Wende um knapp 3 Jahre überlebt als Betrieb. Und dann war Schluss.
Also bis 93. Sie waren da jetzt, naja, mehrere Jahrzehnte, kann man ja fast sagen, ne? War das ein schwieriger Abschied? Ich stelle mir das nicht einfach vor.
Es war problematisch für mich, weil ich das sehr gerne gemacht habe als Betriebsratsvorsitzender. Ich habe mich also wirklich als Vertreter meiner Kollegen gefühlt und habe das also auch entsprechend verinnerlicht. Also es hat mir denn schon aus dieser Sicht Probleme bereitet. Aber ansonsten war die emotionale Bindung an den Betrieb eigentlich, das war nichts. Das war, ich hatte ja sowieso schon mit der Absicht der kirchlichen Orientierung vorgearbeitet, wenn ich das so sagen darf.
Das müsste kurz erklären.
Weil ich das ja nicht ewig machen wollte. Also ich habe diese Aufgabe hatte ich also, habe ich auch gerne gemacht und hätte auch noch wenn es also normal gegangen wäre, sicherlich noch eine Wahlperiode Betriebsrat noch ranjagen. Aber ich wollte gerne im kirchlichen Dienst arbeiten, habe dazu dann schon 1990 oder 91 mit einer entsprechenden Ausbildung angefangen.
Was für eine Ausbildung war das?
Das war also theologischer Fernkurs mit der Zielstellung Gemeindereferent oder
also ein Diakon. Studium.
Genau. Ja. Mhm. Oder Katechet war ja, das war alles das Gleiche, erstmal von der Ausbildung zum Anfang.
Also im Theologie studiert.
Ja, das war dann, das habe ich also unabhängig davon, weil das also ja nebenberuflich absolviert werden kann, habe ich das schon begonnen und habe gedacht, das wirst du dann in Zukunft irgendwann, wenn du denn die betriebliche Seite abgeschlossen hast, machen. Dass das denn so, so ein böses Ende mit dem Betrieb war, dass es dann, ja, denke ich, ich kann nicht dafür. Ich habe versucht, es anders hinzukriegen.
Hätte man diesen Fernkurs auch in der DDR machen können?
Ja, oder? Ich habe auch schon in der DDR einen solchen Fernkurs gemacht.
Ach so.
Ja, der war allerdings etwas abgespeckt vom Inhalt her. Und er war auch ohne berufliche Perspektive. Das war einfach nur so, Volkshochschule, weiß ich nicht, wie sagt man dazu, sowas in der Art. Ja.
Fürs eigene Interesse.
Ja.
Ja, okay. Aber dann haben Sie dieses richtige Theologiestudium, sag ich mal, gemacht, ja, über die Fernhochschule und nebenbei noch die Betriebsratsarbeit.
Ja.
Dann nebenbei noch die Familie.
Ja.
Die Kinder sind gerade mit der Schule fertig gewesen. Aber sind denn vielleicht gerade so im Schulabschlussstress, sagen wir es vielleicht eher so. Und nebenbei haben sie ja vielleicht auch noch ein bisschen andere Hobby. Hatten sie eigentlich Hobbys zu der Zeit? Ich meine, ganz
blöde Frage. Nee, also das nicht. Das war ja dann schon, meine theologische Ausbildung war ja schon mein Hobby.
Das war ihr Hobby. Also jetzt nicht irgendwie der große Badminton-Spieler oder so.
Nee.
Oder Bowling oder so. Nee. Und dann haben sie da dieses Theologiestudium gemacht, dachten sich so, ja, irgendwie so mit Kirche kann man ja mal kicken. Mal gucken, was daraus wird. Sind Sie mit der Perspektive reingegangen, ja, ich werde jetzt Diakon oder?
Nein, wie gesagt, zuerst habe ich also diese Ausbildung angefangen, offen. Also ohne mir, weil ich das ja auch nicht so konkret vorhatte. Also jetzt nach 3 Jahren oder was möchte ich dann das und das machen, sondern ich wollte das einfach machen und habe gedacht, da ergibt sich dann vielleicht die Möglichkeit, im kirchlichen Dienst zu arbeiten. Dann hast du lange genug in der Fabrik gearbeitet. Da musst du das nicht mehr machen. Und das auslösende Moment war dann eigentlich das Gespräch mit dem eine Veranstaltung mit unserem Weihbischof damals, mit
Weider,
genau. Ich war ja, damals hieß das Diakonatshelfer, inzwischen heißen die Gottesdienstbeauftragte.
Mhm.
War ich da und für die gab es immer so Fortbildungstage. Und bei einem dieser Tage hat der Weihbischof auch darüber gesprochen, dass also, das war ja noch vor der Finanzkrise, dass die das Bistum auch hauptamtliche Mitarbeiter sucht. Und da habe ich mich bei ihm mal zu einem Gespräch angemeldet, um das jetzt mal zu konkretisieren, um zu fragen, was gibt es denn für mich jetzt, wenn ich das mit der Ausbildung hier fortführe, für Möglichkeiten.
Wenn wir hier sagen, die Finanzkrise, muss man dazu sagen, die Finanzkrise des Bistums, ne?
Ja, gut.
Die um, wann war die um 2000 rum, ne?
Also, wie sehe ich, 98, 99 oder so.
Ja, genau. Okay. Nur kurz zur Einordnung.
Ja, und da, in diesem Gespräch sind wir eben dann darauf gekommen, dass Diakon vielleicht das Beste wäre. Oder das Passendste für mich.
Mhm.
Ja.
Und dann haben sie gesagt, ja, mach ich, ich werde jetzt Diakon.
Ja.
Und sind sie einfach nach Hause gegangen und haben gesagt, hier Frau, ich werde jetzt Diakon.
Ja.
Was hat die gesagt?
Die wird ja dazu befragt, ob sie damit einverstanden
ist. Tatsache.
Ja, so ist ja, ist nicht ganz, aber es, im Prinzip ist es ja so abgelaufen. Ne? Ich habe dann halt ihr das so gesagt, ob sie das, was sie davon hält und so. Und dann
haben wir. Was hielt sie davon?
Naja, sie meinte, ich wäre nicht fromm genug.
Sie wäre nicht fromm genug.
Aber ich habe sie überzeugt, dass es denn doch reicht dafür.
Scheint eine nette Frau zu haben.
Ja, würde ich doch sagen, ja. Ja, dann lief das so. Musste ich noch die Ausbildung noch zu Ende machen. Hat noch ein bisschen gedauert und dann.
Wann sind Sie geweiht worden?
96. Ende Dezember, am 7. Dezember 96.
Tag nach Nikolaus.
Ja.
Hat der Nikolaus quasi die Weihe im Schuh gehabt für Sie?
Kann man so sagen, ja.
Ja, und dann, wo sind Sie denn eingesetzt worden?
Dann bin ich in St. Antonius im Friedrichshain ein.
Ah, Sie waren dann direkt in Antonius? Also quasi.
Antonius und Krankenhausseelsorge fürs Krankenhaus Friedrichshain.
Ja. Was macht man da so als Diakon?
Alles, wozu der Pfarrer keine Lust hat.
Okay.
Nein, das darf
nicht. Welcher Pfarrer war das
damals? Wenn der das hört, dann müssen wir das rausschneiden. Das, nein, aber. Ja, man ergänzt praktisch die Arbeit in der Gemeinde, nicht? Also ich habe dann eben Religionsunterricht gemacht, ich habe Jugendarbeit gemacht und ich habe Firmenvorbereitung gemacht und habe die Altenheime betreut. Mhm. Also der Pfarrer hat natürlich auch noch welche, ist ja nicht, dass ich das alle, aber eben Altenheime betreut.
Also Sie waren halt der Helfer, ne? Diakon bedeutet der Helfer.
Ja, kann man das so sagen. So die Predigten, aber immer im Wechsel haben wir gehalten. Und dann.
Ach ja, auch.
Ja.
War das eine gute Zeit für Sie da in Antonius?
Ja, muss ich sagen. Also ich habe mich sehr wohl gefühlt. Ja. Wobei ich natürlich ein bisschen enttäuscht war.
Warum denn das?
Weil am Weihetag erhält man sein Dekret, in welche Gemeinde man geschickt wird.
Ja.
Und wir waren zwei geweiht worden, Ronald und ich. Und wir hatten ja vorher Praktika gemacht in Gemeinden. Und ich hatte Praktikum gemacht in der Gemeinde Heilige Familie.
Also bei Ihnen zu Hause.
Wo ich ursprünglich zu Hause bin, ja. Wo es mir sehr gut gefallen hat, wo auch die Gremien und der Pfarrer sehr zufrieden waren, haben sie jedenfalls also gesagt.
Ja.
Und dann sind wir also nach dem Weihegottesdienst ins Lichtenberghaus und durften neben dem Herrn Kardinal sitzen, rechts und links. Und er hatte die Papiere da vor sich liegen und ich gucke so und lese da Heilige Familie. Habe ich gedacht, das ist meins, ne? Ja. Längste. Das war das für nur Ronald. Den haben sie dahin geschickt und mich nach St. Antonius, da wusste ich überhaupt nichts. Hm. Also wusste, wo das ist, aber das ist auch schon alle. Damit war mein Wissen schon erschöpft.
Hat er St. Pius schon dazugehört?
Ja. Aber ich bin, wie gesagt, ich habe dann diesen Schreck sehr schnell überwunden. Das war wirklich eine sehr gute Arbeit. Sowohl mit dem Pfarrer wie mit den Gremien und mit den Jugendlichen, mit denen ich ja vor allem gearbeitet habe. Das hat mir sehr gut gefallen.
Wie lange waren Sie da in Antonius?
Da war ich dann bis 2007.
11 Jahre.
Naja, Ende 96. Angefangen habe ich im Januar 97 und dann bis zum Herbst 2007.
Okay, also nochmal, also 10 Jahre waren Sie da.
Ja, gut.
Okay. Ja. Und danach waren Sie dann direkt in Rente oder was?
Nee, dann bin ich ins Gefängnis gegangen.
Ach, das war dann nicht mehr in der Gemeinde angegliedert, sondern Nein. Das war was extra?
Das war dann extra. Deswegen hat sich dann der Abschied von Antonius über ein halbes Jahr hingezogen. Ich bin also ab Januar 2007 war ich für die Frauengefängnisse zuständig. Und ab September oder ab Oktober 2007 dann auch für die Justizvollzugsanstalt in Charlottenburg und Plötzensee.
Wo ist in Charlottenburg eine Justizvollzugsanstalt?
Das ist Plötzensee, das ist die andere Straßenseite. Aber die hießen damals, waren die noch nicht zusammen. Da waren das zwei Anstalten.
Ja.
Die sind erst später zusammengelegt worden. So, und dann war das mit der Gemeinde endgültig vorbei. Dann war ich also nur noch für die Justizanstalten zuständig.
Haben Sie sich das ausgesucht oder wurde das einfach bestimmt?
Eigentlich habe ich mir das nicht ausgesucht. Aber die Krankenhausseelsorge wurde umorganisiert. Und dann fiel praktisch die Stelle für das Krankenhaus Friedrichshain weg. Und dann war ich also teilweise nicht beschäftigt. Obwohl ich natürlich in der Gemeinde genug zu tun habe, aber jedenfalls nach dem Stellenplan war das nicht. Und das musste dann dafür ein Ersatz gefunden werden. Und der Frenkheit Fechter fragte mich dann mal so nebenbei, so zwischendurch, ob ich mir vorstellen könnte, ins Gefängnis zu gehen. Und ich dachte, kann schon sein. Und dann war also ein halbes Jahr nichts. Und dann hatte ich dann wieder ein Gespräch mit dem Herrn Weihbischof, bei dem er mir eröffnet hat, dass ich dann Frauengefängnis und dann, wenn der Kollege dort in Rente geht, dann auch die Anstalt Plötzensee Charlottenburg übernehmen darf.
Mhm. So. Hat Ihnen die Arbeit Spaß gemacht im Gefängnis?
Ich war begeistert. Es hört sich blöd an, aber Es ist wirklich so. Ich war wieder erwarten. Ich habe mir also keine besonderen Vorstellungen gemacht, aber ich war fasziniert schon von den ersten Tagen im Frauengefängnis. Das war also ein ganz anderes Milieu, als ich es gewöhnt war. Und es war sehr interessant, sehr ansprechend, sehr aufmerksam. Also,
was macht man denn als Diakon in der Haftanstalt? Ich stelle mir das ja eher so als bedrückenden Ort vor. Aber wenn Sie sagen, es war schön, dann muss ja da irgendwas Tolles gewesen sein.
Ja, also im Wesentlichen spricht man mit den Inhaftierten.
Ja.
Das ist eigentlich, darauf läuft es hinaus.
Also richtige Seelsorgearbeit.
Ja. Und das den ganzen Tag. Und das Gute ist eben, dass wirklich ein Bedarf besteht. Ne? Man muss also nicht in seinem Büro sitzen und warten, dass irgendwas passiert und es passiert nicht und dann geht man nach Hause. Und nee, also wenn es möglich wäre, die können sich ja nicht so frei bewegen, rennen sie einem die Tür ein. Also weil ständig irgendjemand irgendwas will. Also das ist, man fühlt sich, also ich habe mich sehr gut gefühlt, weil man sich eben wirklich gebraucht gefühlt hat, weil wirklich Bedarf da war. Man immer das Gefühl hatte, dass die Leute froh sind, dass man da ist. Also das ist doch, finde ich, schon mal ganz toll. Ja. Wenn ich das, ich habe die umgekehrte oder die andere Erfahrung aus dem Krankenhaus, da fand ich das immer sehr ermüdend, wenn man denn von einem Krankenzimmer zum anderen gegangen ist und gesagt hat, hallo, ich bin hier der von der Kirche. Wie sieht's denn aus? Ach, was wollen Sie denn hier? Gehen Sie mal wieder. Das fand ich doch eher frustrierend. Natürlich gab es im Krankenhaus auch Patienten, denen es sehr schlecht ging und die froh waren, wenn sie jemanden hatten. Da gab es also durchaus auch positive Sachen, aber es war eben die Ausnahme. Jedenfalls nach meiner Erfahrung und im Gefängnis war es umgekehrt. Da war das, waren solche negativen Sachen eher die Ausnahme. Also und das, ja, also Gespräche und Gottesdienste. Eben im Prinzip jeden Sonntag, immer bei den Frauen, immer bei den Männern, immer im Wechsel.
Was waren Sie denn für ein Diakon? Waren Sie einer, der die ganze Zeit mit Collar rumlief und offen erkennbar? Oder waren Sie so einer, der so, Sie tragen jetzt hier so Hosenträger und dann...
immer dem Anlass entsprechend. Ich habe das auch, das habe ich zum Beispiel im Gefängnis gelernt. Hatte ich, nicht im Gefängnis, sondern im Krankenhaus gelernt. Eine meiner ersten Erfahrungen, ich bin sagen wir mal instruiert worden, man sollte dort immer mit Collar hingehen, damit man erkennbar ist. Ne? Und dann war ich ich weiß nicht aus welchem Grund, war ich mal locker bekleidet im Krankenhaus und hatte genau an diesem Tag zwei Patientinnen, mit denen ich ins Gespräch gekommen bin, denen es sehr schlecht ging, die sehr froh waren, dass jemand gekommen ist. Und die haben beide unabhängig voneinander, die waren ja, hatten ja mitten, das waren ja nicht zusammen, zu mir gesagt, die eine hat es so drastisch ausgedrückt, die andere hat es etwas anders gesagt, aber beide haben es gesagt, die hat gesagt, wenn hier so eine schwarze Kreherin gekommen wäre, mit der hätte ich mich gar nicht unterhalten. Ja. Und von dem Tag an war für mich klar, also hier gehst du jetzt in Zivil. Und im Gefängnis war das in der Regel auch in Zivil. Wenn da was Besonderes war, wenn so irgendwie... wenn man sich mit dem Anstaltsleiter getroffen hat oder sowas, wo man dann ein bisschen offiziell aussehen wollte, dann habe ich mich auch anders angezogen, beziehungsweise sonntags zum Gottesdienst.
Klar.
Habe ich zwar auch für den Gottesdienst mich sowieso umgezogen, aber bin dann trotzdem auch mit Collar da erschienen, um das deutlich zu machen, dass das eben was anderes ist heute als sonst.
Oder gab es denn, Lichtenberg, ist das ein offener Vollzug?
Nee.
Frauen, die fängen das zu. Und da gab es dann eine Kapelle oder Mehrzweckraum, Aula?
Mehrzweckraum, den wir dafür umgestaltet haben. Also was heißt umgestaltet? Wir haben so einen Altar aufgebaut und die Stühle so hingestellt, dass man da...
Und dann hatten sie da ihre Dalmatik im Büro zu hängen und die haben sie immer mitgenommen.
Ja.
Sie sagten, es war eine sehr erfüllende Arbeit. Sind Sie da auch so ich gehe mal wieder von meinem naiven Klischee aus, sind Sie da von Zelle zu Zelle, haben die schwere Tür aufmachen lassen und sagen, hier, ich bin hier der Diakon, oder?
Nee. Also erstens konnte ich sie ja selber aufschließen, weil ich einen Schlüssel hatte.
Ach so.
Ich war ja schlüsselgewaltig. Das macht den Aufenthalt im Gefängnis schon mal viel leichter, wenn man einen Schlüssel hat.
Das glaube ich.
Und in der Regel ist es so, dass die Inhaftierten einen sogenannten Vormelder schreiben, mit dem sie sich bei der Seelsorge anmelden. Und das sind in der Regel so viele Vormelder, dass man Mühe hat, die alle abzuarbeiten.
Ah ja, Tatsache, ja.
Und dann geht man also dahin. Also jetzt hat man einen Vormelder hier XY und dann geht man dahin und sagt, hallo, was gibt's denn? Ja, dann kann man sehen, worum es geht. Und sie haben ja auch ein bisschen Freiraum. Es ist zwar, dass sie also zum Beispiel, sie sind ja am Tag über nicht in ihren Zellen eingeschlossen, sondern jedenfalls nicht alle. Sie gehen arbeiten, sie gehen vielleicht zur Schule oder sowas und essen tun sie zusammen und sowas. Und dann, sodass man ihnen also auch begegnet und sie einen dann also auch so ansprechen können.
Also sie haben quasi mit denen auch mitgegessen oder wie? Also in der,
im Essensraum. Ich habe auch mit ihnen gegessen, ja. Allerdings nicht immer.
Na gut, nee, aber.
Aber schon, ja.
schon so quasi mitten unter den Armen, um es mal im Bild zu sagen.
Ja.
Was sind denn das so für typische Themen gewesen im Gefängnis? Also worüber haben die Leute mit ihnen gesprochen? Ich kann mir vorstellen, dass es auch Unterschiede zwischen Männern und Frauen gab. Oder sind die vielleicht gar nicht so groß?
Doch, doch. Also ich finde das ja, es mag da immer auch unterschiedliche Erfahrungen geben. Also erstmal sind die Frauen viel offener, viele Leute, die sprechen über alles. Die sprechen über ihre familiären Beziehungen, über ihre sexuellen Probleme, über alles. Es gibt eigentlich da keine Tabus. Die sprechen über ihre Erlebnisse, über ihre Ängste, über ihre Sorgen. Also da gibt's wirklich nichts.
Aber belastet es nicht vielleicht auch mehr?
Ja, sicher. Also die Frauen sind viel anstrengender als die Männer.
Okay. Ja.
Was natürlich daran liegt, dass die Männer sind wahrscheinlich verschlossener. Oder es mag ja sein, wenn vielleicht eine Seelsorgerin da sitzt, dass es dann umgekehrt ist, dass die da, weiß ich ja nicht. Aber die Männer sind da viel, die möchten gerne cool sein. Ne? Über seine Gefühle spricht man nicht. Ne? Man hat dann mehr so allgemeine Sachen. Man kann da auch mal über ein theologisches Problem diskutieren, wenn man den richtigen intellektuellen Partner hat. Da fühlt er sich auch gut, aber so wirklich persönlich, wie es mir geht, das gibt's da natürlich auch, aber es ist dann, es dauert viel länger, bis man jemanden, den man begleitet, dahin hat, und es bleibt immer mehr Distanz als bei den Frauen.
Was oder wie fühlt man sich denn, wenn man mit jemandem zusammen ist, von dem man weiß, ja, da wird er jetzt noch die nächsten, weiß ich nicht, 20 Jahre verbringen, oder wird vielleicht auch nie wieder irgendwie das Tageslicht von der Freiheit aussehen? Oder gibt's sowas in Deutschland überhaupt? Weiß ich gar nicht genau.
Ja, gibt's schon, aber ich hatte ja nicht, also lebenslängliche hatten wir bei uns so gut wie gar nicht. Ich kann mich eigentlich nur an zwei Männer erinnern, die also wirklich lebenslänglich hatten. Der eine ist aber auch entlassen worden, denn während meiner Zeit, nach 23 Jahren, glaube ich. Der andere, der ist vielleicht immer noch drin. Mhm. Aber sonst, die wirklich schweren Fälle sind ja eigentlich immer in Tegel. Also bei uns war soweit nicht. Ich hatte eben viele Kleinkriminelle, die also Geldstrafen absitzen mussten und so weiter, oder immer wieder wegen kleinerer Sachen für ein Jahr oder für ein halbes Jahr immer wieder dachte, hallo, bist auch wieder da, ja, und so. Er hatte viel Beschaffungskriminalität und sowas. Ja, das ist so eine ganz unterschiedliche Klientel. Also diese Beschaffungskriminalität, die Drogenabhängigen sind ganz anders als diese Schwerkriminellen, das ist was ganz anderes.
Was meinen Sie mit ganz anders?
Ja, die sind eben anders. Die sind. Es ist schwer zu beschreiben für mich. Sie sind also. Sie haben ja auch ein ganz anderes Verhältnis und so ein schwere Straftaten verübt hat, der sitzt meistens wegen einer Sache. Ja. Ja, die hat er einmal gemacht oder. Vielleicht auch bei Betrügern, die sind dann vielleicht öfter mal schon, aber immer mit einer Steigerung. Es geht immer um eine Sache. Während diese Kleinkriminellen, für die ist praktisch der Knast ein Teil ihres Lebens. Weil sie immer, sie haben das draußen, geht es ihnen schlecht und drinnen geht es ihnen schlecht. Sie sind eigentlich die Ärmsten unter der Sonne. Und so leben sie auch. Sie sind also sehr psychisch auch am Ende und physisch auch oft, weil die Drogenabhängigkeit ist ja das große Problem dabei. Zum Beispiel einen Gottesdienst zu halten, da wird das vielleicht deutlich. Wir haben in Lichtenberg waren die, also das ist natürlich nicht ganz streng getrennt, aber im Wesentlichen sind in Lichtenberg die Drogenkriminalität, die Drogenabhängigen, die mit verschiedensten Straftaten sich die sitzen da ein, während in Pankow die Frauen sitzen, die also in Anführungsstrichen normale Kriminelle sind. Also und dann hat man so einen Gottesdienst mit diesen Junkies, das ist wie einen Sack Flöhe hüten. Die muss man also alle irgendwie beschäftigen, alle zur Ruhe bringen. Man muss mit denen sie bei Laune halten, sie nicht ausrasten lassen. Das ist alles, also meine evangelische Kollegin sagte immer, das ist ein Gottesdienst des Grauens.
Okay.
Und in Pankow sind dann, wie gesagt, in Anführungszeichen die normalen Kriminellen, da ist ein Gottesdienst eigentlich so ähnlich wie draußen.
Ja.
Die sitzen da, natürlich muss man auch mal sagen, die sollen aufhören zu quatschen oder sowas, aber das ist alles relativ harmlos. Die singen dann auch Lieder mit, die man ihnen da so vorgibt, wenn man das begleiten kann.
Mhm.
Und also ein ganz, ganz anderes Niveau.
Was hat Ihnen mehr Freude bereitet?
Also eigentlich war es mir lieber in Lichtenberg mit den Junkies.
Ja.
Wobei der Gottesdienst selber, muss ich natürlich sagen, war natürlich in Pankow einfacher.
Aber ist ja auch nur ein Teil der Arbeit. Ne?
Eigentlich ein kleiner Teil, weil das ja, wie gesagt, ab und zu mal die halbe Stunde da ist das nicht so.
Wie lange haben Sie die gemacht?
Bis vor 2 Jahren.
Also, ich bin wirklich schlecht im Rechnen. Also auch 10 Jahre.
9.
Okay.
Ja.
9 Jahre. Und jetzt sind sie in Rente.
Ja.
Gefällt Ihnen das?
Ja. Also bei aller Liebe zum Gefängnis, es war dann auch genug.
Okay, ja.
Ja,
ich hätte ja sein können, dass Sie nochmal sagen, ich wäre gerne nochmal, weiß ich nicht, zur Militärsaison gegangen oder so.
Nee, da weiß ich nicht. Also Militärsaison kann ich
nicht. Das war nur ein Beispiel.
Ja, ich weiß es, aber ja. Und nee, es ist genug. Jetzt bin ich, also mein Altar war ja jetzt, seit ich im Gefängnis bin, sowieso, dass ich in Herz Jesu Mitte, da wo also mein Wohnbereich ist, dass ich da den Altardienst leiste.
Ja.
Und das ist ja so geblieben. Ja.
Machen Sie da, ich weiß, dass manche Pfarrer machen ja dann, wenn sie dann irgendwie in Rente sind, die können dann ja manchmal nicht so ganz aufhören, aus anderen Gründen natürlich, dass sie dann irgendwie noch so, in Anführungsstrichen, freiwillig irgendwie so Aufgaben übernehmen. Machen Sie das auch? Oder machen Sie das jetzt so ganz auf Rentner?
Nee, so zusätzliche Aufgaben. Wie gesagt, ich mache sonntags die Gottesdienste mit oder auch manchmal wochentags und gelegentlich auch eine Predigt. Und das ist es eigentlich schon. Manchmal habe ich auch eine Hochzeit gehalten, aber das ist dann eher was Persönliches, wenn diejenigen gerne wollen, dass ich sie traue beziehungsweise taufe, wenn da Kind ist. Aber das sind dann, ja.
Und sind Sie jetzt gerne Rentner?
Ja, bin ja freiwillig in Rente gegangen. Ich bin ja früher gegangen, als ich gemusst hätte.
Okay.
Weil ich ja so lange gearbeitet habe, konnte ich schon mit 63 in Rente gehen.
Ach so, da haben Sie Rentenpunkte quasi voll gehabt.
Jawohl.
Und jetzt machen Sie.
Und das habe ich dann auch gemacht.
Was machen Sie denn jetzt so als Rentner? Machen Sie irgendwie Sonne auf den Bauch scheinen lassen und ab und zu mal einen Schnitzel essen?
Umgekehrt. Eigentlich immer Schnitzel essen und ab und zu die Sonne auf den Bauch scheinen lassen.
Okay.
Weil, ich habe jetzt also. Bin eigentlich mit den alltäglichen Dingen beschäftigt, die jeder tut. Und wie gesagt, in der Kirche sind wir ja nach wie vor und beteiligen uns an den normalen Aktivitäten wie andere Gemeindemitglieder auch. Die da
macht das einen Unterschied? Also, dass die Leute wissen, er ist jetzt hier zwar ein normaler Mann, aber eigentlich ist er Diakon?
Nö, das wissen die ja. Also, es ist ja nicht. Es war ja vorher auch schon so. Also, ja, da auch nicht, haben uns ja da nicht rausgehalten aus der Gemeinde. Wobei ich schon sagen muss, als ich in der Gemeinde in Antonius war, da hatte ich ja gar keine Möglichkeiten, also gar keine Zeit, mich da hier noch in meiner Heimatgemeinde zu engagieren. Das hat meine Frau dann alleine machen dürfen.
Fahren Sie ab und zu noch nach Antonius und kicken, was da so los ist?
Ich bin eigentlich generell, also jetzt unabhängig von der Gemeinde oder so, der Meinung, man soll die Abschnitte abschließen. Was vorbei ist, ist vorbei. Und dann muss man da nicht noch hinterher jammern oder sagen, da muss ich unbedingt noch mal hingehen. Und natürlich geht man, wenn ich sich so ergibt, gehe ich noch mal hin. Und weiß ich, wenn sie Jubiläum feiern oder sowas, würde ich dann, aber dass ich da nun mal schaue, ach Mensch, wie geht's denn heute? Und also genauso wie ich nicht einfach so ins Gefängnis noch mal gehen würde. Also, wie gesagt, wenn man aus einen Grund gibt, dann man sagt, da müsstest du jetzt hinkommen, weil wir alle Ehemaligen da einladen oder sowas, dann würde ich mich natürlich da nicht rausnehmen, aber sonst nicht. Ich habe ja auch noch immer noch Leute betreut, die also schon entlassen sind aus dem Gefängnis. Mhm. Die sind mir ja schon zum Teil verstorben und zwei habe ich noch, mit denen ich mich ab und zu treffe und wo wir uns noch austauschen. Hm. Das ist noch so übrig geblieben. Und da würde ich mich also dann auch nicht jetzt, wenn sich jetzt einer von meinen Ehemaligen Inhaftierten bei mir meldet und irgendwie was braucht, dann würde ich mich da auch nicht raushalten und sagen, wir haben jetzt hier nichts mehr zu tun, so nicht, aber im Wesentlichen.
Ja, also Rentner gefällt Ihnen, Arbeit war aber auch nicht so schlecht, aber das Beste war Gefängnis.
Ja, also in diesem, kann man so sagen, in diesem kirchlichen Lebensabschnitt war Gefängnis sicherlich das Beste. Und in meinem anderen Leben war sicherlich die Zeit Betriebsratsvorsitzender war das Beste. Das
heißt, also immer, wenn Sie was für die Menschen machen konnten, hat Ihnen das gefallen.
Hätte ich eigentlich nicht von mir gedacht, dass ich so orientiert bin, aber es hat sich so, es ist wohl so. Es hat mir...
Jetzt wohnen Sie ja immer noch in der Husemannstraße, immer noch am Kollwitzplatz und sind Sie immer noch stolz drauf?
Ich finde so, das Prickelnde, das Besondere ist irgendwie weg. Das ist nicht mehr so. Also ich find es gut da, also ich fühl mich nicht schlechter, aber ich würde heute nicht mehr so mir auf die Schulter klopfen und sagen, ich bin Prenzlauer Berg. Nee, es ist halt so.
Ich habe da ja auch mal gewohnt, ich habe das sehr gemocht dort, aber ich verstehe genau, was Sie meinen. Ich verstehe das sehr gut. Ja, was denken Sie denn so, was die Zukunft so bringt? Haben Sie irgendwie so einen tollen Wunsch? Irgendwie, weiß ich nicht, den großen Ferrari doch nochmal kaufen oder fahren?
Eine ordentliche Beerdigung. Also. Nee, solche Wünsche habe ich noch nie gehabt. Wie gesagt, ich habe mir nur widerwillig ein Auto gekauft. Ich habe jetzt auch eins, aber es ist nicht das, was mich fasziniert.
Was fahren Sie jetzt für eins?
Toyota.
Aber wie passend.
es hat auch nichts zu sagen. Ich würde auch irgendein anderes nehmen. Es ist mir, da hängt da nicht. Und, aber es ist eben praktisch. Das muss man einfach so sagen. Also für mich persönlich habe ich, es klingt ja so dumm, ne? Es fehlt mir nichts.
Ist doch wunderbar.
Es gibt nichts, was ich sage, ja Mensch, das musst du unbedingt noch schaffen oder das musst du noch haben oder sowas. Nö, ich bin eigentlich so mit dem, was ich habe und mit den Beziehungen, die ich habe, bin ich eigentlich zufrieden. Ich wüsste gar nicht, wie ich die noch, dass ich die großartig steigern möchte.
So. Dann war das ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen, Herr Diakon Cottret. Diakon Bernd Cottret hier bei Gesichter und Geschichten, dem Podcast des Erzbistums Berlin. Dankeschön, Herr Diakon.
Keine Ursache.
Diakon Bernd Cottret, der Knastbruder. Ein ganz außergewöhnliches Leben, wie ich finde, und eine ganz besondere Person. Das habe ich bei den Arbeiten zu der Episode besonders bemerkt und ich hoffe, dass das auch so rüberkam in der Episode. An dieser Stelle sei wie immer der Hinweis gegeben, dass es im Blog auf gesichterundgeschichten.de wie zu jeder Episode eine kleine Bilderstrecke gibt. Mit neuen und alten Bildern. Klickt euch einfach mal durch. Kontaktmöglichkeiten findet ihr auf der Website, alternativ aber auch auf Twitter oder Facebook, jeweils @Erzbistum Berlin. Ah, und nicht vergessen, hinterlasst doch ein paar Bewertungssternchen im Podcast-Verzeichnis der Wahl. Und wenn ihr euch schon immer mal gefragt habt, von wem eigentlich das Lied ist, das ihr gerade hört, das ist von Bureaucratic aus dem Album Leftovers 2 und das Lied heißt Tub Shop. Das Lied, was ihr in der Mitte gehört habt, heißt Marinade. Bis zum nächsten Mal, euer Willem Arendt.